Herr Jesus, in diesem Lied, das wir gesungen haben, kommt das ja so wunderbar zum Ausdruck. Deine Herrlichkeit und die Sehnsucht, die wir haben nach deiner Herrlichkeit. Herr, und wir sind hier zusammen, weil wir zutiefst Überfallene sind von dieser Sehnsucht, nach deiner Herrlichkeit. Und ich weiß, dass manche unter uns sind, die diese Sehnsucht kennen. Und es ist wunderbar, wir wissen, dass wir vielleicht nicht mehr lange hineingenommen werden in diese Herrlichkeit. Und dann wird nicht ein Auge trocken sein, sondern dann wird eine Freude und ein Halleluja erschallen, wie wir es nicht vorstellen können, wie es keiner sich in der größten Fantasie vorstellen kann. Herrlichkeit wird das sein. Und damit beschäftigen wir uns jetzt. Und dazu mach unsere Herzen jetzt empfangsbereit, wie es besser nicht geht. Wir danken dir, Herr Jesus, für diese Morgenstunde und wollen von dir, nicht von Menschen, von dir alles erwarten. Amen.
So, geliebte Geschwister, wir wollen dann mit unserem Thema beginnen. Wir wurden in wunderbarer Weise schon hineingeführt durch das Lied, das wir gesungen haben. Das erste heißt, Gnade und Herrlichkeit sind unser Teil. Ich hoffe, dass wir das alle ganz bewusst gesungen haben. Es ist uns wirklich vom Herrn geschenkt und es darf wirklich unser Teil sein. Das Wort der Gnade, das ist oft viel verständlicher und geht leichter ein als das Wort von der Herrlichkeit. Ich habe irgendwo einmal das gleiche Thema gesprochen, Gnade und Herrlichkeit. Dann kam eine Schwester zu mir und sagte, ja, von der Gnade, das war wunderbar, aber bei der Herrlichkeit, da habe ich meine Schwierigkeiten. Ich glaube, wir brauchen alle erst einen richtigen Eingang in das Wort der Gnade. Dass wir Gnade Gottes in wirklichem Vollmaß erleben und wo wir dann diese Gnade Gottes erleben, ist auch der Weg dann hinein in die Herrlichkeit Gottes. Wir haben zum Beispiel in Psalm 84 dieses schöne Wort, denn Jehova Gott ist Sonne und Schild, Gnade und Herrlichkeit wird Jehova geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Ja, er ist Sonne und Schild, die Sonne, die mir lachet. Er ist Schild, unser Schutz, unser Schirm. Er gibt Gnade und Herrlichkeit und stellt da gar keine Bedingung. Ein Verheißungswort, das er ganz allein erfüllt, wenn wir unsere Herzen ihm geben und ihm öffnen. Das andere, er will kein Gutes vorenthalten. Jetzt kommt eine Bedingung, die heißt, denen, die in Lauterkeit wandeln. Ich habe mich manchmal gefragt, Gnade und Herrlichkeit scheint doch das Größte zu sein. Kann es noch mehr geben? Ja, unser Gott ist reich, reich über die Maßen. Wenn auch wir es schon schwer haben, in die Herrlichkeit einzudringen, Gott hat noch mehr. Kein Gutes. Was mag das sein? Wir können vielleicht daran denken, dass einmal der Herr in einem seiner Gespräche mit einem anderen sagte, was heißest du mich gut? Wie geht's weiter? Nur einer ist der Gute. Kein Gutes. Wir haben den Eindruck, Gott möchte sich so gerne ganz geben, dass wir ihn persönlich erleben, erfahren haben in der Glückseligkeit unseres Gottes. Aber da ist eine Bedingung. Denen, die in Lauterkeit wandeln. Und das ganze Wort, das wir haben, will uns ja dahin führen, dass wir in diese Lauterkeit Gottes hineinkommen. Der Herr möchte es ja, dass wir so lauter werden, dass das Licht, das hellste Licht, durch uns durchscheint, nichts findet, alles in der Lauterkeit unseres Gottes. Ich möchte vielleicht noch zur Gnade etwas sagen. Zwei Extreme, die es gibt, die werden vielleicht beantwortet durch zwei Worte der Schrift, wo in jedem Vers das Wort Gnade dreimal vorkommt. Es gibt nur zwei Worte in der Bibel, wo Gnade dreimal vorkommt. Das erste ist in Römer 11, Vers 6. Da heißt es, wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn wir also auf den Boden der Gnade gestellt werden, hört alles Eigene auf. Wenn wir meinen, ein klein wenig müssen wir auch noch hinzufügen. Ich habe irgendwo mal über die Gnade gesprochen, das ist über 40 Jahre her. Ich hatte gesagt, Gnade, zweite Gnade, größere Gnade. Ach, da saß so eine kräftige Frau, die konnte es gar nicht erwarten, dass sie zu Ende war. Und dann kam ihr Kommentar, aber wir müssen dabei sein. Also wir müssen auch noch was tun. Nein, dann ist Gnade nicht mehr Gnade. Das müssen wir ganz klar sehen. Gnade ist Gnade, bedingungslos. Daraus erwächst ein anderes Extrem. Ja, wenn Gnade Gnade ist, dann lassen wir die Beine runterbaumeln, wir haben nichts mehr zu tun. Der gleiche Mann, der das geschrieben hat, hat ein anderes Wort geschrieben, kommt auch dreimal das Wort Gnade vor. Steht 1. Korinther 15, Vers 10, werden die meisten auswendig kennen, gibt Paulus ein Bekenntnis von sich selbst und sagt, durch Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist nicht an mir vergeblich gewesen. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Aber nicht ich, sondern die Gnade, die mit mir war. Da sieht man, wer das Wunder der Gnade erlebt, wird nicht träge. Der stellt sie ganz in den Dienst. Dieser Apostel Paulus hat auch ein Wort mehrere Male gebraucht, dass wir allen Fleiß anwenden sollen. Also wir sehen, wir müssen immer in einem richtigen, gesunden Verhältnis sein. Die Bibel schafft manchmal Spannungspunkte und es ist gut, wenn unser Glaube beide Spannungspunkte hat und dann die Brücke findet, dass wir in ein gesundes Glaubensleben hineinkommen. Ja, nun wollen wir uns der Herrlichkeit zuwenden. Wir wollen einmal fragen, was ist Herrlichkeit? Ich habe gedacht, wenn wir jetzt alle einen schönen weißen Zettel in der Hand bekämen und jeder müsste draufschreiben mit einem Wort oder mit einem kurzen Satz, was ist Herrlichkeit? Ich weiß nicht, vielleicht mancher Zettel würde weiß bleiben, aber interessant wäre es, was jeder Einzelne draufschreiben würde. Was ist Herrlichkeit? Eins müssen wir sagen, die Bibel sagt es. Im Sündenfall haben wir alle die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir müssen wieder neu in die Herrlichkeit Gottes hineingeführt werden. Die Herrlichkeit Gottes war ursprünglich den Menschen zugedacht. Und nun hat Gott wieder einen wunderbaren neuen Weg hinein in seine Herrlichkeit. Wir waren in einem kleinen Kreis zusammen, eine kleine Freizeit. War ein junger Bruder, Student. Man hörte, er kann Griechisch. Und er fragte ein alter Bruder, du sag mal, was heißt Doxa? Und da sagte er, Meinung. Der alte Bruder ganz erschüttert, was, Meinung? Das heißt doch Herrlichkeit. Ja, das lässt sich alles klären. Wenn man hineinschaut, im klassischen Griechisch, da heißt dieses Wort Doxa, Meinung, gute Meinung, Ansehen, Ehre. Die Bibel hat dieses Wort Doxa im Neuen Test übernommen, hat aber dieses Wort Doxa gefüllt mit dem hebräischen Wort Kabot, Herrlichkeit. Dass wir also in diesem Wort wieder Herrlichkeit haben. Wir sprechen das Wort Herrlichkeit so leicht aus und es ist bei uns gar nicht so gefüllt, dieses Wort, wie die Bibel eigentlich dieses Wort gefüllt sehen möchte. Ich habe in einem Wörterbuch gefunden, dass dieses Wort Doxa strahlender heißt, überirdischer Lichtglanz, Hoheit, Majestät, unbedingte Siegesgewalt. Also Herrlichkeit bedeutet Lichtglanz, Herrlichkeit bedeutet Hoheit, Herrlichkeit bedeutet Majestät, Herrlichkeit bedeutet Hoheit über die Kräfte der Schöpfung, was wir bei unserem Herrn ganz deutlich sehen. Welch eine Hoheit, welch eine Majestät bei ihm über die ganze Schöpfung. Wir haben die Herrlichkeit verloren. Die Bibel sagt uns, und das kommt nur einmal vor, dass Gott genannt wird, der Vater der Herrlichkeit. Ich habe eine Frage an euch. Wisst ihr, wo das steht? Epheser, stimmt. Weiter. Kapitel 1, Vers 17. Das ist ein Wort, das sollten wir wissen. Und daran sollten wir vielleicht nachher nochmal denken, wenn wir weiter zu dem Wort der Herrlichkeit gehen. Da heißt es, dass der Vater der Herrlichkeit euch gebe den Geist der Weisheit und den Geist der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Dann kommen wir in ein inneres, nicht nur ein äußeres, ein inneres Schauen der göttlichen Wahrheit, dass wir die göttliche Wahrheit im Zusammenhang sehen, in einer Einheit ein Verständnis haben, da leuchtet Herrlichkeit auf. Also Gott eignet Herrlichkeit. Er ist der Vater der Herrlichkeit. Er wird auch genannt der Gott der Herrlichkeit. Dann heißt es aber auch, der Herr der Herrlichkeit, bei unserem Herrn finden wir Herrlichkeit. Und dann sagt die Bibel, der Geist der Herrlichkeit. Wir sehen also, die ganze Gottheit ist voller Herrlichkeit. Und die ganze Gottheit möchte sie uns mitteilen, möchte uns hineinnehmen in diese göttliche Herrlichkeit. Ich möchte ja besonders etwas sagen über die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde, ich möchte aber stichpunktmäßig noch was anderes sagen, dass wir die ganze Weite der Herrlichkeit Gottes einmal sehen. Die Bibel redet in einer wunderbaren Weise von der Herrlichkeit Gottes in seiner Schöpfung. Und die meisten Menschen gehen so stumpf und so dumpf durch die Herrlichkeit der Schöpfung Gottes und nehmen gar nichts wahr. Ich weiß nicht, wie es uns allen geht. Bei mir fing es erst an, als ich gläubig wurde, dass ich auch die ganze Schöpfung um mich herum bewundert habe, eigentlich ihn bewundert habe, der das alles geschaffen hat. Wir könnten jetzt über die Herrlichkeit in der Schöpfung so viel sagen, wenn wir an Römer 1 denken, wenn wir an den Psalm 104 denken, den Schöpfungspsalm. Überall klingt Herrlichkeit durch. Ich möchte, ja, man könnte vielleicht denken am Psalm 19, bei manchen ist es gleich Musik, dieses Wort nicht. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Wer nimmt etwas wahr? Eine ganze Schöpfung Herrlichkeit. Ich möchte ein Wort herausgreifen aus den Evangelien, wo Paulus schreibt und sagt, von den gesunden Worten unseres Herrn Jesus. Der Herr Jesus hat oft sehr einfach gepredigt. Matthäus 6. Da redet der Herr von der Schöpfung und nimmt ganz einfache Bilder und möchte, dass wir da etwas lernen. Er spricht von den Vögeln. Seht euch doch die Vögel an. Ja, wir lernten etwas von den Vögeln. Der Herr weist uns darauf hin. Aber ich möchte das andere erwähnen. Er lenkt den Blick auf die Blumen, auf die Lilien. Er möchte, dass wir es wohlgefällig betrachten. Wir haben auch gestern Abend etwas gehört von dem Blick, von dem Betrachten. Dass wir immer den richtigen Blick haben. Auch in die Schöpfung Gottes hinein. Der Heiland sagt also, schaut euch doch an, die Lilien des Feldes. Und was sagt er dazu? Selbst Salomo in seiner Herrlichkeit war nicht bekleidet wie eine von diesen Blumen. Denke an die Königin von Saba, wie die hinkam und wie sie den Salomo erlebte und wie sie dann in das Haus kam und die Kleidung der Diener sah und die Kleidung der Mundschenken und so weiter. Da kam die Frau außer sich. Was hat sie gesagt? Nicht die Hälfte, hat man mir gesagt. Wenn die Kleidung der Diener schon so hervorragend gewesen ist, wie mag die Kleidung des Salomo gewesen sein? Der Heiland sagt, guckt euch die Blume an. Viel herrlicher als der Salomo. Ich habe vor mehr als 40 Jahren ein kleines Erlebnis gehabt, werde ich nie vergessen. Wir hatten eine Versammlung, wir hatten eine Botschaft über das Wort Gottes. Das hat mich so erfüllt. Ich musste nach der Versammlung rausgehen, wollte alles innerlich bedenken. Ein Bruder begleitete mich. Es war eine Wiese. Wir gingen über die Wiese dahin. Da waren so viele kleine Blümlein. Ja, da tritt man so achtlos drauf. Mein Bruder bückte sich, pflückte so ein kleines Blümlein, holte aus seiner Tasche ein Vergrößerungsglas heraus, was sehr gut ist, betrachtete die Blume und dann sagte er mir, guck dir das mal an. Dann habe ich so ein kleines Blümlein gesehen, auf das wir so achtlos getreten haben. Ich habe gestaunt. Ich habe gedacht, ich bin ja kein großer Blumenkenner, aber ich dachte, Tulpen, Nelken, Rosen, nichts gegen dieses kleine Blümlein. In welch einer Schönheit, in welch einer wunderbaren Zeichnung dieses Blümlein war, ich habe nur gestaunt. Es ist was Wunderbares, wenn der Herr uns den Blick für seine Schöpfung öffnet. Ach, eins will ich noch sagen. Wir fahren so an einem Feld vorbei, vor etlichen Monaten ganz braun. Einige Wochen später ganz grün. Ein paar Wochen später das gleiche Feld ganz gelb. Habt ihr schon mal Gedanken gemacht, wo kommt denn eigentlich die Farbe her? Erst grün, dann gelb, aus dem bisschen Erde, braun. Alles aus dem Urschlamm geworden. Ach, wir klugen Leute. Ach ja, was hätten wir alles zu reden über die Herrlichkeit Gottes in seiner Schöpfung. Ich möchte was anderes herausgreifen. Die Herrlichkeit Gottes in Israel. Begann gleich mit dem Stammvater. Wir lesen wir in Apostelgeschichte 7, Vers 2. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham in Ur in Chaldea. Wir müssen uns das vorstellen, in welchem schönen Land er gewohnt hat, umgeben von der Familie, von Freunden, herrliche Zukunft vor sich. Das alles verlassen und hinwandern, was man nicht kennt, das ist nur möglich. Der Gott der Herrlichkeit erschien ihm. Wie das geschehen ist, wissen wir nicht. Aber es macht uns einen tiefen Eindruck, dass Gott gleich bei Beginn des Werdens des Volkes Israel als der Gott der Herrlichkeit offenbar geworden ist. Wenn wir ein wenig weitergehen, dann kommen wir zu Mose, der Mann des Gesetzes. Aber er ist viel mehr der Mose. Da muss man mal Hebräer 11 lesen. Da ist der Mose auch ein Mann des Glaubens. Da kommt bei Mose das Wort Glauben so häufig vor, wie bei dem Abraham, dem Vater des Glaubens. Es gibt immer wieder neue Blickrichtungen. Das Wort wird immer schöner, herrlicher. Und was greifen wir aus dem Leben des Mose heraus? Diese eine bewegende Bitte von ihm, wie heißt sie? Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Welch eine Bitte, da unter dem Gesetz. Wie sollte diese Bitte viel stärker in unserem Leben sein? Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Gnade und Herrlichkeit sind unser Teil. Und so könnten wir weitergehen in der Geschichte Israels. Wir wollen dann die Stiftshütte betrachten, als die Stiftshütte dann gebaut war und eröffnet war, was geschah? Die Herrlichkeit Gottes erfüllte das ganze Haus in so einer gewaltigen Weise, dass niemand hineingehen konnte. So könnte man viel weiter betrachten über die Herrlichkeit unseres Gottes in seinem Volke der Wahl. Wir hörten von unserem Herrn in Niedrigkeit. Wir hörten von seiner Geburt. Und wir hörten, dass dort auf den Fluren Bethlehems die himmlischen Herrscher waren, da wurde offenbar die Herrlichkeit Gottes. Unser Herr in Niedrigkeit. So wenige haben ihn erkannt. Als er in seinen Dienst eingetreten ist, da haben ihn viele für nichts geachtet. Die aber in seiner Nähe waren, was haben die gesagt? Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade, voller Wahrheit. Wieder Herrlichkeit und Gnade. So könnten wir viel aus dem Leben des Herrn sehen. Wie diese Herrlichkeit da war, aber nur von wenigen geschaut wurde. Ganz anders wird es sein, wenn der Herr wiederkommen wird. Was hat er uns selbst gesagt? Wenn er wiederkommt, er wird kommen in Macht und in Herrlichkeit. Das wird etwas sein. Da wird keiner mehr fragen, bist du es oder bist du es nicht? Dann werden es alle wissen. Seine Offenbarung ist so groß, ist so geziemte ihm, um deswillen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Ein ganz gehaltvoller Vers. Er fängt an mit den Worten, es geziemte ihm. Ich habe bei irgendjemandem gelesen, dieser Ausdruck, das Geziemte, ist ein Ausdruck des Nachdenkens und des Erkennens. Es ist immer wieder gut, liebe Geschwister, wenn wir über Worte Gottes immer wieder nachdenken und aus dem Nachdenken zu einem inneren Erkennen kommen, zu einem inneren Erfassen, was steht in diesem Vers alles drin. Das eine, das ist unser Thema, Gott will viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Dafür hat Gott einen sehr hohen Preis bezahlt. Wie heißt es hier? Den Urheber ihrer Errettung durch Leiden, vollkommen ist vielleicht nicht ganz richtig, sondern besser zu vollenden. Vollkommen ist er immer gewesen, aber er wurde auf dem Wege der Leiden vollendet. Die Leiden unseres Herrn, nicht nur am Kreuz, da ganz gewiss. Sein ganzer Weg, vielleicht die tiefste Stunde des Leidens, dort in Gethsemane. Er ging diesen Weg für uns, für die Gemeinde. Der Hebräerbrief sagt im Kapitel 5, lest vielleicht schon Vers 7 an, der in den Tagen seines Fleisches, da sowohl bitten als flehen dem, den aus dem Tode zu erretten vermochte, mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht hat und um seiner Frömmigkeit willen erhört worden ist, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Und vollendet worden ist er allen, jetzt gebt auf die Worte Obacht, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heiles geworden. Er wurde durch Leiden vollendet. Und nun ist er der Urheber, der Anfänger für alle, die ihm gehorchen. An anderen Stellen lesen wir immer durch Glauben, hierdurch gehorchen. Ein Widerspruch, nie und nimmer. Wir wurden gestern an den Römerbrief erinnert, was am Schluss steht. Das Gleiche steht auch am Anfang. Wie heißt das? Gehorsam des Glaubens. Wir können vom Glauben den Gehorsam nie wegklammern. Gehorsam und Glauben gehört zusammen. Ein Eingeborener hat das ganz einfach formuliert. Wer glaubt, ist gehorsam. Und wer nicht gehorsam ist, der glaubt nicht. So einfach sehen es Eingeborene. Er ist der Urheber geworden für eine wunderbare Errettung. Urheber, Anführer, Anfänger. Urheber des Lebens, Anfänger des Glaubens. Und hier der Errettung. Errettung, die hineinführt in die Sohneswürde. Gott will viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Wir hatten erwähnt, das Wort Epheser 1, Vers 17, der Vater der Herrlichkeit. Korrespondiert mit dem Wort, viele Söhne zur Herrlichkeit zu führen. Der Vater der Herrlichkeit und viele Söhne der Herrlichkeit. Etwas anderes ist mir bei diesem Vers noch aufgefallen. Elberfeld übersetzt zweimal alle Dinge. Wörtlich heißt es zweimal Tapanta, das All. Wir haben gestern Abend gehört durch unseren lieben Bruder, der Glaube und das All. Hier haben wir die Söhne und das All. Hier haben wir einen Hinweis, liebe Geschwister, er will viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Ja, nicht nur allein zum eigenen Genießen und sich wohlzufühlen, auch das. Aber es ist ein Dienst verbunden. Wir werden in Verbindung gebracht mit dem All. Zweimal steht es da. Man könnte den Vers genauso gut lesen und könnte das ausklammern. Der Sinn wäre auch da. Der Vater führt viele Söhne zur Herrlichkeit. Aber er steht in Verbindung mit dem ganzen All. Ich möchte dazu noch ein Wort erwähnen. Das steht im Epheser Kapitel 1 am Schluss. Das Wort sollten wir uns wirklich innerlich zu Gemüte führen. Es ist eines der großen herrlichen Worte, wie die Gemeinde Jesus ihren Herrn, unser Haupt, erkennt. Ich lese die beiden letzten Verse, Epheser 1, Vers 22, 23. Er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn, den Sohn, als Haupt über alles der Versammlung gegeben, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der das All in allem erfüllt. Auch ein Wort, über das man viel nachdenken darf. Einmal den Herrn zu erkennen. Der Vater hat ihn uns gegeben als Haupt über alles. Als ich in der ersten Zeit, da ich anfing, die Bibel zu lesen, solche Worte gelesen habe, er ist das Haupt der Fürstentümer, er ist das Haupt über alles. Da kann ich sagen, dass ich mich geärgert habe, ich habe mich gewundert. Ich habe immer gemeint, er ist doch unser Haupt, das Haupt der Gemeinde. Das ist lebensmäßig. Das ist in seinem Schöpfungsbereich. Da ist er das Haupt über alles. Und wenn vorher die Mächte genannt und wird noch abgeschlossen, auch über jeden Namen, der genannt wird, ist unser Herr. So hat Gott ihn über alles gesetzt. So hat er ihn uns, der Gemeinde, gegeben. Wir dürfen sein Leib sein, seine Fülle, die Fülle von dem, der das All in allem erfüllt. Spüren wir etwas? Gott will viele Söhne haben. Und dass da zweimal das Wort vom All steht, Hebräer 2, Vers 10, hat einfach diesen tiefen Sinn, dass die Söhne Gottes, Schwestern sind da eingeschlossen. Wir werden es gleich noch weiter sehen. Bitte? Die sind eingeschlossen. Ich will euch was erzählen. Der Dr. Thyssen hat hier oft gestanden und hat in seiner rollenden Sprache immer gesagt, meine lieben Brüder. Da kam eine liebe Schwester zu mir und sagt, seht ihr denn nicht 4, 5 Brüder, alles andere Schwestern? Warum sagt er immer, liebe Brüder? Das heißt, eine ganz einfache Sache. Alle, die in Christo Jesu berufen, kommen da noch drauf, die sind berufen zur Sohnschaft. Jetzt im Herrn sind nur noch Brüder und Schwestern. In Christo, wenn wir bei ihm verherrlicht sind, dann ist nicht mehr Mann noch Weib, sind wir allzumal einer. Wir sind alle berufen, herrliche Söhne Gottes zu werden. Das sind so wunderbare Wahrheiten, die man wirklich innerlich erfassen soll. Und dann mag die Anrede immer wieder heißen, liebe Brüder, man fühlt sich gar nicht zurückgesetzt. Man weiß, da gehöre ich dazu. Wie kam der Vater dazu, dieses Verlangen zu haben? Wir können es uns nur so vorstellen, er hatte den einen. Und den einen hat er seine ganze Herrlichkeit hineingegeben. Wir können uns das vorstellen, wie das Herz des Vaters mit tiefster Wonne erfüllte. Und da ist das Verlangen erwacht. So will ich viele Söhne haben. Die Bibel redet ja von den Söhnen dann auch von der Sohnschaft. Wir haben ja am ersten Abend die Segnung, Epheser 1, Vers 3, erwähnt. Die wird ja dann aufgeschlüsselt in die Segnung des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Segnung des Vaters, auserwählt vor Grundlegung der Welt und zuvor bestimmt zur Sohnschaft für ihn selbst. Oder man kann auch übersetzen, in ihn hinein. Hinein in das ganze Wesen des Vaters. Sohnschaft. Das ist auch eine Botschaft, die wenig verkündigt wird. Ich war in den 50er, 60er Jahren oft mit Bruder Schacke zum Dienst zusammen in der Schweiz. Und eines Mal sagte er mir, Wolfgang, über die Sohnschaft hat das Beste Karl Geyer geschrieben. Und wer das Büchlein hat, Verwalter der Geheimnisse Gottes, der findet drin einen Artikel von Karl Geyer über das Wesen der Sohnschaft. Weil es so großartig ist, will ich ein paar Sätze vorlesen. Vom Wesen der Sohnschaft. Sohnschaft ist Leben, ist Zeugen gemehrte Liebe. Liebe ist die Vollendung aller Wesenhaftigkeit, die Höchstform alles Daseins, die tiefste aller Wonnen, die Seligkeit aller Seligkeiten, das höchste Glück alles Seins. Ihre Frucht ist Leben, ist Sohnschaft, ihr Ursprung ist Gott. Gott ist Liebe. In der Sohnschaft mehrt Gott sein eigenes Wesen. Deshalb gibt es für Gott nichts Höheres als Sohnschaft. Ein anderer Abschnitt. Das Wesen der Sohnschaft besteht darin, das Leben des Vaters in allen seinen Auswirkungen darzustellen, die gleiche Geisteshaltung einzunehmen, aus den gleichen Beweggründen zu handeln, nach den gleichen Zielen zu streben, kurzum, in allem Repräsentant und Stellvertreter von gleicher Wesensart zu sein. Wir merken, es ist etwas ganz Großes, wenn Gott uns beruft zur Sohnschaft, zu Söhnen Gottes, aber auch ein Adel, der verpflichtet. Der Vater will viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Ja, wie denkt der Sohn darüber? Durch unendliche Zeiten. Pfarrer Böhmele, der da drüben Bethanien war, nannte diese Zeit zwischen dem Vater und dem Sohn die Glückseligkeits-Äon. Wo der Vater all sein Wesen, seine Herrlichkeit in seinen Sohn gegeben hat. Man könnte sich vorstellen, dass das den Sohn so beglückt, in solch einer Liebesgemeinschaft mit dem Vater zu stehen. Hätte er doch sagen können, ach lieber Vater, genügt doch mit uns beiden. Die ganze Gesellschaft da noch. Hören wir, was der Sohn sagt. Er betet. In Vers 22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Der Sohn in völliger Übereinstimmung mit dem Vater. Was der Vater will, will der Sohn. Gilt auch für die Söhne. Und dann ist es ihm ein solches Anliegen dem Sohn, dass ihm das ein Gebet ist. Und dass er sagt, die Sohnesherrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast, genau die gleiche, die gebe ich ihnen. Gnade und Herrlichkeit sind unser Teil. Der Sohn hat es uns gegeben. Nun kommt ein wunderbarer Zielgedanke. Wie heißt er? Auf dass wir alle eins seien. Jetzt kommt ein gleich wie. Gleich wie der Vater und der Sohn eins sind. Jetzt haben wir die Not von gestern Abend, nicht nur in der einen Weise, sondern auch in der anderen Weise, die Zerrissenheit der Gemeinde Gottes. Karl Geyer sagte, die Welt fragt uns mit Recht, welches von euren vielen Christentümern ist das Richtige? Wir sind der Welt das Zeugnis schuldig geblieben, eins zu sein, gleich wie der Vater und der Sohn eins sind. Die Not mag daran liegen, liebe Geschwister, dass über viel gepredigt wird, aber sehr selten wird über Herrlichkeit gepredigt. Denkt drüber nach, wo ihr Predigten über die Herrlichkeit Gottes gehört habt. Die Herrlichkeit, die er uns gibt, der Sohn und der Vater, die führt nun hinein in dieses wunderbare Einssein. Ich glaube, wenn ein Kind Gottes wirklich teilnimmt an Gnade und Herrlichkeit, der kann nicht mehr im Streit mit anderen Kindern Gottes leben. Der hat in seinem Herzen etwas Göttliches. Das Göttliche, wir wollen eins sein, so wie der Vater und der Sohn eins sind. Und haben eben tiefen Schmerz und tiefes Leid, wo es nicht der Fall ist. Aber liebe Geschwister, ich meine, wir sollten Obacht geben, dass es nie von uns aus ist. Von uns aus wollen wir bis zum Letzten gehen, um die Einheit mit allen Kindern Gottes zu bewahren. Ja, nun gibt der Vater und der Sohn uns Herrlichkeit. Jetzt wollen wir ein wenig weitergehen und fragen, wie geschieht das, dass wir das empfangen, dass wir das erleben, in uns aufnehmen. Ich lese zunächst eine Stelle aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 13 und 14. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt hat, zur Seligkeit, zur Errettung, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat, durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Es geht uns also besonders um den Vers 14, aber der Vers 13 ist auch so schön. Wir sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken. Die Schuld sollten wir auch übernehmen. Wir sollten hier niemandem etwas schuldig sein. Aber diese Schuld sollten wir immer haben, füreinander zu beten, füreinander Gott zu danken. Aber ich gehe gleich zum Vers 14. Zu all dem, was da in dem Vers 13 steht, wozu er euch berufen hat. Das ist dieses Wunderbare, das Berufensein durch Gott. Dass wir irgendwann einmal den Ruf Gottes hören. Ich denke gerade an eine liebe alte Frau, sie ist schon lange beim Herrn. Die hat lange gesucht, ist in Versammlungen gegangen, ist dahin gegangen, ist dorthin gegangen und kam mir wieder traurig nach Hause, das Erlebnis fehlte. Einmal ging sie auch wieder so traurig nach Hause, da kam mir jemand entgegen und drückte ihr was in die Hand. Möchten Sie das haben und lesen? Ja, sie nahm es. Da war der Vers. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Von Stund an war sie ein glückliches Gotteskind. Frau in hohen Lebensjahren. Irgendwann erreicht der Ruf Gottes. Er hat uns berufen. Wodurch? Durch unser Evangelium. Der Glaube kommt immer aus der Predigt. Predigt kommt immer aus dem Worte Gottes. Wo das nicht der Fall ist, kann man weder seine Auserwählung noch seine Berufung erkennen. Das Wort Gottes muss immer wieder zentraler Mittelpunkt sein. Durch unser Evangelium. Und nun kommt es, dass wir durch dieses Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus kommen. Erlangung, da steht ein Wort im Griechischen, das kommt 5-mal im Neuen Testament nur vor, hat verschiedene Übersetzungen. Mir hat am besten die Übersetzung von Heinrich Langenberg gefallen. Er gibt das Wort wieder, Vollaneignung. Wir haben eine Vollaneignung der Herrlichkeit Christi Jesu durch das Evangelium. Liebe Geschwister, wenn das in unseren Herzen ist, wir werden neu Hörende auf das Wort unseres Gottes. Wenn man nur so belanglos hört, na ja, ist ganz interessant, was er sagt. Na, das kenne ich schon alles. Das geht uns ja so, wenn man 30, 40, 50 Jahre gläubig ist. Und doch immer wieder neu hören. ein Geschenk Gottes. Und dass im Hören des Evangeliums Vollaneignung der Herrlichkeit unseres geliebten Herrn ist. Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Durchs Evangelium wird es nun angeeignet. Ich bin überzeugt, liebe Geschwister, werden wir alle, die wir gläubig sind, wissen, als wir zum Herrn kamen, haben wir an solche Dinge bei weitem nicht gedacht. Da war es uns lieb und froh, dass wir die Welt verlassen konnten, dass wir gläubig wurden, dass wir errettet sind und so weiter. Aber das gleiche Evangelium, das uns diese Seligkeit geschenkt hat, schenkt uns nun auch diese Vollaneignung der Herrlichkeit unseres geliebten Herrn. Dazu ein weiteres Wort, das in diese Richtung hineinpasst. 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfinget, ihr es nicht aufnahmt, Vers 12, dass ihr wandeln solltet würdig des Gottes, der euch zu seinem eigenen Reiche und zu seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Gott will viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Was tut er? Er beruft uns zu seinem eigenen Reich. Manche haben Schwierigkeit mit dem Wort Reich. Wir haben den Überbegriff, das Reich unseres Gottes. Und das einmal alles einbinden wird. In dieses Reich sind wir jetzt schon hineinberufen. Aber nicht nur das, sondern Gott beruft uns zu seiner eigenen Herrlichkeit. Tja, nun sind wir wieder an der Frage, liebe Geschwister, was ist Herrlichkeit, nicht? Wir haben gefunden, durch das Evangelium, wir wollen jetzt noch zwei Stellen dazu lesen, dass wir diesen Reichtum seiner Herrlichkeit nie auf anderen Wegen suchen. Wurde schon einiges angedeutet, dann sucht man Versiegelung durch andere, dass ein anderer ihm die Hand auflegt und dieses und jenes. Karl Geyer erzählt einmal zu folgendes Geschichtchen. Da saß mein Bruder, ein Fabrikant, und sagte, unser Bruder hat jetzt eine große Lieferung bekommen, füllt einen Scheck aus über 50.000 Mark, gibt ihn in die Versandstelle. Da ist der Lehrling im ersten Lehrjahr, nimmt den Scheck in die Hand. 50.000 Mark, nur eine Unterschrift, das langt nicht. Das soll die Bank nicht einlösen. Dann nimmt er einen Scheck und schreibt drunter, Fritz Miller, Lehrling. Jetzt wird der Scheck eingelöst werden. Karl Geyer konnte es immer schön deutlich erklären. Ja, die Unterschrift vom Chef genügt. Ja, Gott beruft uns zu seinem eigenen Reiche, zu seiner eigenen Herrlichkeit. Dazu jetzt 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 11. Seine Stelle kann man sich leicht merken, viermal die 1, nicht? 1. Timotheus, Brief, Kapitel 1, Vers 11. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir anvertraut worden ist. Hier ist der Weg, dass Gott uns hineinführt in diesen Reichtum seiner Herrlichkeit. Die Schrift sagt, dass Gott darüber selber glückselig ist. Ich weiß jetzt nicht mehr gerade auswendig, das Wort glückselig kommt vielleicht circa 50 Mal im Neuen Testament vor, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Meistens für uns gebraucht, zweimal für ihn. Hier ist eine Stelle. Er ist der glückselige Gott. Und wie wir es gerade von Karl Geyer, vom Wesen der Sohnschaft gelesen haben, es ist eben die Glückseligkeit der Glückseligkeiten für ihn. Und soll es eben auch für uns werden. Evangelium der Herrlichkeit. Da ist Gott glückselig. Und wenn so wenig Evangelium der Herrlichkeit verkündigt wird, vielleicht ist unser Gott traurig. Und er verlangt in seinem Herzen danach, dass dieses wunderbare Evangelium der Herrlichkeit doch mehr verkündigt wird. Dazu noch ein zweites Wort. Wir haben es, soviel ich weiß, gestern Abend gehört. Wir wollen es nochmal lesen aus 2. Korinther 4. Vers 3 und 4. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieser Welt, dieses Zeitlaufes, den Sinn, die Gedanken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christum Jesum als Herrn, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn der Gott, der aus Finsternis Licht leuchten hieß, der ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Wir haben gelesen, Evangelium der Herrlichkeit Gottes. Hier haben wir das Wort Evangelium der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Wir werden also immer wieder darauf hingewiesen, liebe Geschwister, Herrlichkeit finden wir im Evangelium. Ich möchte sagen, wir finden es, wenn wir Epheser 1, Vers 17 erleben, dass der Vater der Herrlichkeit uns gibt, den Geist der Weisheit, der Geist der Offenbarung, in der Erkenntnis seiner selbst. Wir finden es in der ganzen Bibel. Gewiss haben wir am Anfang des Glaubenslebens Schwierigkeiten im Alten Testament. Als ich das erste Mal anfing, habe es ihm schon gesagt, die ganze Bibel einmal durchzulesen, zwar in der Gefangenschaft, beim dritten Buch Mose habe ich aufgehört. Heute lese ich es gern, dritte Buch Mose. Da stehen wunderbare, herrliche Wahrheiten drin. Es ist wahr, was Paulus an die Römer geschrieben hat, Evangelium Gottes zuvor verheißen. Es ist wahr, was Paulus an die Galater schreibt, dem Abraham wurde ein Vorevangelium gegeben. Und es ist wunderbar, liebe Geschwister, wenn wir anfangen, in die ganze Schrift hineinzugehen. Sicher brauchen wir das Gebet, dass der Herr uns erleuchtet. Es ist was Wunderbares schon einmal, dass wir lesen können. Das ist mit dem Epheserbrief groß geworden, dass wir lesen können, dass wir dann begreifen und dass wir dann es innerlich verstehen. Und dann kommt die Erleuchtung, in der Erleuchtung Gottes. Was ist das für eine gute, feine Sache in unseren Gegenden, dass wir alle lesen und schreiben gelernt haben, dass wir dieses Buch lesen können. Wie viele Menschen gibt es auf der Erde, die nicht lesen, die nicht schreiben können? Lesen. Dann will er unseren Denksinn erneuern, dass wir aufmerken auf das Wort, dass wir das Wort begreifen, dass wir das Wort verstehen, dass wir teilhaben an diesem Reichtum seiner Herrlichkeit. Von meinen vielen Punkten, die ich noch habe, von der Herrlichkeit in der Gemeinde Gottes, greife ich jetzt etwas heraus. Vielleicht einmal 1. Korinther 2, Vers 7. Paulus sagt da, wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Ist da von einer dreifachen Weisheit die Rede? Von der Weisheit dieses Zeitlaufs, dann von den Fürsten dieses Zeitlaufs, die zunichte werden. All diese Weisheit dieser Welt. Manche sind ja ganz fasziniert. Ich war irgendwann mal zusammen mit einem Philosophen, der hat ein Gespräch gehabt. Ja, er wunderte sich, dass ich vielleicht ein bisschen mehr wusste als er, obwohl ich jung war. Und er sagte, ich habe 20 Jahre Philosophen studiert. Ja, da kann manches Gute gefunden werden, aber nie und nimmer das Letzte. Auch bei den Anthroposophen, das ist manches Gute, aber es kann nicht gefunden werden. Ich hatte auch ein Gespräch mit einem, der war so begeistert vom Kreuz, wie vom Kreuz Strahlen in das ganze Weltall gegangen sind. Und wenn diese Strahlen vom Kreuz nicht das ganze Weltall gegangen wäre, wäre das ganze Weltall schon zusammengefallen. So hat er begeistert vom Kreuz gesprochen. Dann habe ich ihn gefragt, ja, und wie ist es, das Kreuz und ihre Schuld? Er sagte zusammen und wusste nichts zu sagen. Ja, Weisheit dieser Welt. Wir aber reden Gottes Weisheit. Wir weiter zu unserer Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit hat Gott vor den Zeiten schon bereitet für uns. Der Vater will, dass wir in diesen ganzen Reichtum der Herrlichkeit eintreten. Noch zwei Worte. Ich werde Römer 15, Vers 7 herausgreifen. Das ist eine persönliche Ermunterung für uns alle, für unser Glaubensleben, für unser Leben in der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Da heißt es Römer 15, Vers 7. Deshalb nehmet einander auf, gleich wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Wie nehmen wir die Kinder Gottes auf? Ja, manchmal tun wir ein bisschen sortieren, sondieren. Ist auch mal passiert so. Aber nachher war ich der Beschämte. Nehmt einander auf. Ja, wie? So wie er uns aufgenommen hat. Der Herr Jesus, zu Gottes Herrlichkeit. Ich kann mir vorstellen, liebe Geschwister, wenn das wirklich so in unseren Herzen lebt und lebendig ist, dann muss es in der Gemeinschaft der Kinder Gottes sehr schön sein. Aber es fehlt so, nicht? Ja, die Botschaft von der Herrlichkeit fehlt. Und wenn die Botschaft von der Herrlichkeit da ist, dann erwächst auch die Fähigkeit und auch die Freudigkeit, einander so zu begegnen, einander so aufzunehmen. Noch eine letzte Stelle, unsere Zeit ist um, damit schließe ich, aus dem Kolosserbrief. Kolosser Kapitel 3 sind die Verse 3 und 4, ich lese aber schon von Vers 1 an. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Heute ist es noch so, unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Geh mal auf die Straße und sag jemandem, ich bin ein Sohn Gottes. Da sagt er, oh, da hinten ist die Nervenheilanstalt. Das ist verborgen. Es ist mal schön, wenn wir, wie wir es gelesen haben von Gagaia, Repräsentanten Gottes werden, nicht? Als Menschen der Sohnschaft. Dass vielleicht andere spüren, es ist etwas. Wann und dann kommt es mal vor, dass dann einer sagt, kann ich Sie mal sprechen? Und dann kann es auch der Weg zum Glauben sein. Das ist dann schön. Freuen wir uns. Aber es ist nicht so häufig. Noch ist unser Leben verborgen mit dem Christus in Gott. Dann aber diese gewaltige Botschaft, wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Vater, die Herrlichkeit, die Sohnesherrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Was wird einmal offenbar werden, liebe Geschwister? Wenn wir uns dann einmal wiedersehen werden, wir werden alle staunen, was aus jedem Einzelnen geworden ist. Wenn wir daran denken, haben wir wieder eine Hilfe für Römer 15, Vers 7. Nehmet einander auf, gleich wie der Christus euch aufgenommen hat. Wir bleiben nicht so, wie wir sind. Die Herrlichkeit, die er uns gegeben hat, die kommt voll und ganz zur Offenbarung. Ich will euch an einer Stelle noch zeigen, wie das dann sein wird. Steht im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1. Vers 10. Wenn er, unser Herr, kommen wird, um an jenem Tage verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in allen denen, die geglaubt haben. Was wird das sein, wenn er mit seiner Gemeinde offenbar wird? Oh ja. Und wenn dann unsere Nachbarn, unsere Bekannten oder die Leute, mit denen wir gearbeitet haben, dann plötzlich sehen, was ist denn Johannes geworden? Den kann man ja gar nicht mehr wiedererkennen. So haben wir ihn doch noch nie gesehen. Ich könnte mir vorstellen, hier heißt es, er wird bewundert werden. Aber ich glaube, das Verlangen wird auch in den anderen erwachsen. Ja, lieber Gott, wenn du so viel Herrlichkeit in deine Kinder hineingelegt hast, die haben es vielleicht gesagt, wir haben es nie geglaubt, ob es das für uns auch noch gibt. Wenn man sieht, was Gott aus den Geringsten, aus den Ärmsten gemacht hat. Lauter Christusse. Er will viele Söhne zur Herrlichkeit führen, zu der gleichen Herrlichkeit seines Sohnes. Wir werden einmal in seinem Bilde offenbar werden. Das wird eine Überraschung sein für alle, die das sehen werden. Aber sicherlich auch ein Wunsch, ein Verlangen, ob es einen Weg gibt. Denn gerade in Römer 8, die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, damit auch die Schöpfung gehoben wird zu der herrlichen Freiheit, nicht der Söhne, sondern der Kinder Gottes. Die Bibel hat so feine Unterscheidungen. Machen wir gut, auf alles zu achten. Der Herr möge uns alles segnen, liebe Geschwister, und möge uns vielleicht neu einen kleinen Zugang auch dadurch gegeben haben zu seiner Herrlichkeit.
Betest du noch? Ich habe einen
Mann. Wir neigen uns vor dir, danken dir, dass du der Vater der Herrlichkeit bist. Wir danken dir, dass du viele Söhne in deine eigene Herrlichkeit, in die Herrlichkeit deines Sohnes hineinführst. Wir möchten dir danken, dass du durch dein Evangelium immer wieder Menschen rufst. Ruf auch hier. Und dann lass es uns erfassen, diesen wunderbaren Reichtum deiner Herrlichkeit, über dem du selbst der glückselige Gott bist. Du willst, dass auch wir dann glückselig sind in dir. So haben wir die herzliche Bitte zu dir. Lass uns da beisammen sein, nicht vergeblich gewesen sein, dass du dein Wort, das Wort deiner Herrlichkeit, in unsere Herzen hineingelegt hast. Und dass wir Erwartende sind, Herr Jesu, dass wir mit dir geoffenbart werden in Herrlichkeit. Darum beten wir auch immer wieder, komme bald, Herr Jesu. Amen.